Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich darf heute zu Gast sein im Heizhaus. Wir sitzen hier im Garten bei fantastischem Wetter und ich wurde eingeladen von Walli und Fand. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Hallo Hanna.
Stellt euch doch vor, mit wem darf ich denn sprechen heute?
Mein Name ist Walli Geiermann und ich bin im Heizhaus seit 2018. Ich war schon immer Quellkollektiv-Fan. Das Quellkollektiv ist 2016 rübergezogen von der Quelle nach dem Verkauf. Die hatten eigentlich die ganze rechte Achse dann mit kreativen Menschen befüllt. Das ging los mit einer kleinen, naja, nicht so kleinen Näherei von Wanderleute. Die wollte eigentlich nur einen Raum haben für ihre Schneiderei. Und dann hat der damalige Vertreter, der Besitzer, das war nach Zona Sierra, denke ich, hat gemeint, naja, sie kann schon was anbieten, aber es müssten schon mehrere tausend Quadratmeter sein, sonst lohnt sich das nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, go. Und hat angefangen, das zu bewerben im Freundinnenkreis. Und dann war das ein wahnsinniger Magnet. Es kamen Leute von international her, weil plötzlich so viel passiert ist. Das war ein unglaublich kreativer Ort. Riesige Räume, sehr viel Experimentierfreiheit, tolle Ausstellungen, tolle Kooperation. Und nach dem Verkauf gab es noch einen Kampf, ob sie es irgendwie halten können, ob sie drinbleiben können. Es gab auch das Projekt Wir kaufen die Quelle. So teuer war die Quelle nämlich nicht, 2 Millionen Euro damals.
Das könntest du ja heute von träumen.
So. Ja, schon. Da ging es ja auch eher um die Entwicklungskosten. Nürnberg war da nicht sehr mutig, weil die hätten ein Vorkaufsrecht gehabt. Und dann wurde es erst verkauft. Dann gab es den ersten Besitzer, Zona Sierra. Und dann haben sie drum gefeitet, dass wir in ein anderes Gebäude ziehen können. Das war das Heizhaus. Sehr exponiert gelegen hier am Quelleturm in der Wandererstraße. Das ist die ehemalige Feuerwehr gewesen der Quelle und eben auch das Heizhaus der Quelle. Deswegen auch dieser große, große Turm. Und 2016 ist das Kollektiv dann eingezogen, waren sehr euphorisch. Natürlich nur ein kleiner Teil der Menschen, die vorher in der Quelle waren. Viele sind dann wieder weggezogen, zurück nach Mexiko, zurück nach Kanada, abgewandert nach Berlin. Schade, es war eine große Chance für Nürnberg, mal wieder ein bisschen großstädtischer zu werden. Ja, und seitdem ist das Heizhaus hier und ich bin 2018 gekommen, wo es hieß, wir schauen jetzt doch, dass wir ein paar Veranstaltungen durchziehen können, weil das Netzwerk des Hauses war sehr schlecht. Das Standing des Hauses innerhalb der Szene war sehr schlecht, weil sie nur beschäftigt waren mit Umbaumaßnahmen, mit einem formalistischen Stolperstein nach dem anderen und gar nicht nach außen agieren konnten. Und seit 2018 bin ich dabei und mittlerweile ist das Netzwerk auch sehr breit gezogen. Das Haus ist in ökologischer, soziokultureller, kultureller, politischer Achse sehr gut aufgestellt, was Nürnberg angeht, aber auch Bayern oder deutschlandweit oder zum Teil auch international. Und ich bin von der Putzfrau über das Booking, über die Koordination alles, wie hier viele Menschen sehr viel machen. Und wir uns auch immer gegenseitig besterben in unserem Aktivismus, in unseren Möglichkeiten, unsere Schwächen zeigen dürfen. Und es ist ein unglaublicher Lernort. Ich mache jetzt erstmal Schluss, weil ich könnte jetzt noch ewig, ja genau.
Wir sprechen jetzt auch noch ewig. Ich freue mich schon ganz arg drauf. Fand, wer bist du denn? Was machst du im Heizhaus?
Also ich bin Fand, wie wir schon gehört haben. Ich mache hier im Heizhaus vor allem Buchhaltung. Ich kam so richtig letztes Jahr dazu. Ich bin jetzt seit etwas länger als einem Jahr dabei. Ich kenne aber das Heizhaus und das Quellkollektiv schon länger. Also als das drüben beim Quellegebäude, da die Leute noch eingemietet waren, oder nicht eingemietet waren, sondern das genutzt haben, da war ich teils auf Partys und ein Freund hat zum Beispiel bei der Gestaltung von einem Artwork geholfen. Da haben wir dann CD-Artworks gefaltet oben auf dem Dach. Und mein Partnerchen ist hier auch im Hackerspace, also wir haben auch einen Hackerspace hier im Keller, 0x90. Und dahingehend hatte ich schon länger mit dem Haus zu tun, aber so richtig reingebracht habe ich mich dann eben seit letztem Jahr als Buchhaltungsfund. Und ja, so Veranstaltungen mache ich auch manchmal ein bisschen, wird wahrscheinlich bald mehr, weil ich da schon Bock drauf habe. Und genau.
Wir sitzen hier in einem ganz besonderen und super schönen Ort. Jetzt haben viele Leute, die noch nie gesehen waren, noch nie da. Würdet ihr mal beschreiben, wie es hier aussieht? Was passiert, wenn man hier reinkommt? Was sehe ich denn zuerst?
Wir sitzen jetzt hier im Hinterhof und das ist quasi der nicht öffentliche Space. Der ist eher so für die Heizhausmenschen gedacht. Es gibt Veranstaltungen wie das Testival oder der Antifa-Kongress Bayern, wo dieser Ort auch geöffnet wird, allein schon räumlich. Aber wir sitzen hier auf einem selbstgebauten kleinen Podest. Neben uns eine Schlafkube, wo auch manchmal Gäste schlafen können. Unser großer Traum ist, hier noch eine Artist-Residency hinzubauen. Und du schaust jetzt quasi straight in zwei offene Ateliers. Das ist der Möglichkeitsraum und die Lücke, wo mittlerweile sehr viele Menschen aktiv sind. Also insgesamt über 20, die hier mit verschiedenen Gewerken in den öffentlichen, in dem freien Atelier arbeiten. Rechter Hand siehst du die Glaserei und Schreinerei. Zur linken Seite, da hört man vielleicht auch ein bisschen das Gebläse, ist unsere große Druckerei, Supercooler, die sehr viel mit T-Shirt-Druck arbeiten. Alle Gewerke sind auf Nachhaltigkeit eigentlich auch fokussiert und auf Kooperation und Wissenstransfer. Das ist jetzt die erste Ebene. Ganz hinten haben wir auch noch Stahl mit unserem Klausi, der aber auch sehr gerne an seinen Mopeds rumschraubt. Das sind so Oldtimer. Ne? So,
ja, kann man sagen.
Wenn man eine Ebene tiefer geht, hat Fand schon erwähnt, ist da der Hackerspace drin. Und auch noch ein paar Ateliers und dann vor allem Proberäume von sehr vielen Bands. Es proben hier Robocop Kraus, Track Track, die japanische Clubjacke, Broken Features. Wir haben ein Tonstudio unten und dann wandern wir hoch in den ersten Stock. Da gibt es auch noch viele freie Ateliers. Hier ist das eine Fenster, was man sehen kann. Das ist eine Buchbinderei. Ganz hinten haben wir auch einen Unternehmensberater. Wir haben 3D-Animateurinnen.
Ganz viele GestalterInnen hier drüben im Studio rechter Hand.
Genau, auch so Grafikerinnen, ja. Digitales. Ja, und dann vorne im ersten Stock und vorne im Erdgeschoss sind die Vereinsräume, die eben soziokulturell bespielt werden. Die Rolltore kennt man vielleicht von diversen Ausstellungen oder vom Kunstrasen, wo von den Rolltoren raus die Bands immer spielen. Genau, das nur ein paar. Ich habe sicher ein paar Spots noch vergessen. Fand, fällt dir noch was ein?
Ja, vor allem wollte ich noch erwähnen, dass das hier auch unser Garten ist. Also hier ist es sehr grün, überall Pflanzen. Wir haben hier auch eine kleine Solarplatte, um ein bisschen Musik oder sowas außen bespielen zu können. Wir haben auch mittlerweile eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die sehen wir jetzt nicht, aber wir wissen, dass sie da ist und die Sonne einsammelt. Und ein kleines Gewächshaus haben wir da drüben. Eine kleine hausinterne Sauna, die ebenfalls solarbetrieben ist. Aber wirklich klein, aber selbst gebaut. Schreinerwerkstatt, ne? Und
eine Fahrradwerkstatt noch.
Genau,
Fahrradwerkstatt. Wir hatten auch mal Bienen, vielleicht kriegen wir wieder welche. Der Imker, der die betreut hat, ist weggezogen. Und wir sitzen am Zaun zum Stadtgarten, die jetzt auch schon ein paar Jahre sind, leider bald wegziehen müssen, leider, leider. Also mit denen ist es einfach wunderschön, in nachbarschaftliche Kooperation zu leben. Und hinter diesem großen alten Haus war eigentlich auch mal der Bauwagenplatz, Kristallwagen, Palast.
Ja.
Genau, das war auch noch eine tolle Nachbarschaft.
Ja, die müssen jetzt gerade auch wieder ums Überleben kämpfen an ihrem neuen Ort, in der Regelsbacher Straße. Genau, das erste Mal, als ich da war, war es noch hier, das weiß ich noch. Konnte man von einem Ort zum nächsten ziehen.
In der großen Skater-Rampe, die sie gebaut haben.
Ja. Ja.
Und als ich vorhin reingekommen bin, habe ich vorne ein Plakat gesehen für Wochenmarkt am Heizhaus. Das heißt, ihr bespielt noch den Platz vorne auch noch?
Genau, also ab 16 Uhr ist das jeden Montag. Wir bespielen ihn zum Beispiel auch beim Kunstrasen. Aber am Montag der Wochenmarkt ist immer sehr toll. Also das sind verschiedene Bio-BäuerInnen und die bieten über Brot bis Rüben, Spinat, leckeren Karotten, was auch immer. Also ich kaufe immer montags ein und dann habe ich erstmal für ein paar Tage genug da und sind eben auch alles lokale Menschen, die nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Und das ist immer die perfekte Gelegenheit, gut einzukaufen.
Und es gibt einen wunderbaren Mochi-Stand, der sich auch vom Haus aus entwickelt hat.
Mochi Kobo heißen die.
Genau, die machen sehr leckere, tolle japanische Waffeln und selbstgemachte Mochis. Sehr empfehlenswert.
Was ihr alles aufgezählt habt, hört sich so unglaublich vielfältig an. Und es ist so unterschiedliche Gewerke und so unterschiedliche Menschen. Wie koordiniert ihr das? Wie ist das entstanden?
Das ist eine Basisdemokratie hier. Wir sind, das Dach ist immer noch der Verein, das Quellkollektiv. Da sind aktuell so, ich glaube, 140 bis 160 Menschen noch Mitglied. Hier im Haus haben wir mittlerweile aber 90 Mieterinnen. Basisdemokratie ist anstrengend, aber auch sehr befruchtend. Wir haben wöchentliche Gremien, jeden Montag. Wir haben natürlich die Jahreshauptversammlung einmal im Jahr. Und wir haben sehr viele verschiedene AKs. Zum Beispiel haben wir die Eventis, also für die Veranstaltungen, die sich auch einmal im Monat treffen, morgen wieder. Und in jedem Chapter, so haben wir es mal grundsätzlich eingeteilt, gibt es quasi die Koordination und Kommunikation im Kleinen, das dann irgendwie zusammenfließt im Gremium.
Genau, aber zum Beispiel jetzt das, also wir schauen ja auf den Müllrad, das ist der Möglichkeitsraum. Die haben auch meistens montags eben das Repair-Café offen, aber auch eine offene Textilwerkstatt. Oder in der Lücke gibt es eine Person, die macht eine offene TöpferInnenwerkstatt und dann kann man halt für TöpferInnenkurse und auch als neugierige Person reinschnuppern. Und das organisieren die jeweiligen Gruppen, sage ich mal, einfach selber schon. Und wir koordinieren uns halt wirklich, wie Wally schon gesagt hat, im Gremium. Aber da kommt wirklich viel aus den Gruppen und von den Leuten.
Und das Heizhaus war so lange beschäftigt, diesen Ort zu verstetigen. Wir mussten Brandschutz ertüchtigen. Das war sehr anstrengend, sehr teuer. Das haben wir innerhalb von 2,5 Jahren dann hinbekommen. Wir mussten kämpfen um einen Mietvertrag. Haben wir dann auch bekommen, aber mit Dach und Fach. Das heißt, wir müssen uns selber um dieses schon ein bisschen marodes Gebäude, wobei eigentlich, wenn man es so sieht, ne, es hat auch ein Standing, es ist ein altes Industriegebäude unter Ernst-Neufert-Architektur. Aber damals wurde natürlich nicht nachgedacht, wie man energetisch gut baut. Deswegen sind wir auch so froh um unsere Solaranlage jetzt im Haus. Aber was die Arbeit nach innen angeht, sowas wie eine Leitbilderstellung haben wir jetzt auch endlich geschafft. Sowas wie nochmal mehr gucken auf unsere eigenen Awareness. Das ist sehr viel Arbeit nach innen mit eigenen Klausuren und nochmal extra Treffen, wo wir noch viel vorhaben. So.
Du hast es vorher schon ganz kurz erwähnt, das Quellkollektiv und die Anfänge. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, wie damals das Quellkollektiv entstanden ist und warum sich das überhaupt gegründet hat?
Das Quellkollektiv feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Wir werden am 2. Juni ein großes Fest dazu feiern. Der Kunstrasen für dieses Jahr wird dann auch wieder eröffnet mit Bands und DJs. Und wir werden sehr viele Menschen beschragen von damals, wie die Abläufe genau waren. Ich kann mir vorstellen, dass rauskommt, dass natürlich eine Organisierung oder eine gemeinsame Lobby durch einen Verein mehr Sprachrohr schafft. Und ich glaube, es war für sie absehbar, dass es einen Druck von außen geben wird und sie nicht weiter so frei agieren können. Das ist jetzt meine Theorie. Sie mussten den Verein gründen, um sich zu organisieren für das, was anstand.
Und sie waren einfach die verschiedenen Menschen, die aus der Subkultur zusammengekommen sind?
Es waren die Menschen, die drüben Mieterschaft waren, von Architektinnen über Schneiderei, Fotografen, Musikerinnen. Die haben sich quasi, die Menschen, die drüben ansässig waren, da hat sich ein großer Teil dann zu diesem Verein formiert. Ja. Und als wir rüberziehen konnten ins Heizhaus, ist dieser Verein bestehen geblieben. Es gab hier auch noch immer wieder die Überlegung, wird das Heizhaus eine Genossenschaft? In der Satzung steht, dass wir ein Pilotprojekt sind, ein verräumlichtes Pilotprojekt des Quellkollektivs als soziokultureller Ort und als Ort, in dem überlegt werden kann, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, der sich beschäftigt mit Ökologie, Stadtteilarbeit, Soziokultur, Kunst, Bildung und Wissenstransfer. Genau, und dieses Pilotprojekt, es war eigentlich so angedacht vom Verein, dass es in den Stadtteilen von Nürnberg mehrere Häuser geben sollte wie das Heizhaus. Das ist der große Traum. Das ist so ein Wissenstransferort, ein Ort, wo Menschen gut miteinander kooperieren können in ihrem kreativen Schaffen oder auch in ihren Gewerke, in ihren Visionen. Es sollte mehr Häuser geben wie das Heizhaus.
Genau, aber dafür müsste es halt auch leichter gemacht werden, so Häuser zu bespielen, sag ich mal, zu verstetigen, wie du sagst. Weil ich glaube, dass natürlich viel Energie reinfließt, dieses Haus zu erhalten und dass wir hier sein können. Und das in 7 Projekten zum Beispiel zu haben in verschiedenen Stadtteilen ist schon eine Nummer. Ja, da könnte es auch mehr Entgegenkommen geben.
Mehr Entgegenkommen, genau, was formale, ja, kapitalgetriebene Stolpersteine gibt. Ich bin mir aber sehr sicher, wir haben so viele Anfragen, was Ateliers angeht und Bandproberäume etc., dass wenn es diese Orte gäbe, es jeweils zu den Orten die Teams geben würde, die diese Häuser halten könnten.
Auf jeden Fall. Ja, das wäre kein Problem in Nürnberg.
Fand, was bedeutet denn dieser Ort für dich?
Ja, für mich ist es schon mal ein Ort, an dem ich einfach wahnsinnig gerne bin. Also ich gehe hier gerne hier und ich glaube, ich habe noch nie so gerne irgendwo gearbeitet, um ehrlich zu sein. Ich liebe den Ort auch, weil ich meinte vorhin kurz, ich habe auch hin und wieder Veranstaltungen gemacht. Das waren dann häufig eigene, weil ich auch ein Bandprojekt habe und Musik mache. Und ich kenne wenig Orte, an denen du so schnell Ideen umsetzen kannst. Also du bringst es einfach ein, sprichst drüber und wenn es der Kalender realistisch hergibt, dann finden sich helfende Hände und begeisterte Menschen. Und im Heizhaus gibt es einfach so viel und so viele Menschen, die hilfsbereit sind. Wir hatten vom Hackerspace zum Beispiel letzten Herbst auch so ein bisschen wie Chaos Computer Club nahe Veranstaltung. Die ging 2 Tage lang und da haben auch Menschen einfach mitgeholfen, den Tisch aufzustellen, irgendwas noch zusammenzuschrauben. Und das mag ich im Heizhaus. Also es ist einfach ein Ort, wo man gut sein kann, gut Sachen umsetzen kann und wo Menschen offen für Ideen sind. Und der Ort ist natürlich auch wunderschön. Also ich mag dieses alte Industriegebäude hier auch. Das ist schon
cool. Wir sind auf jeden Fall sehr wirkmächtig. Wir sind sehr offen. Wenn Menschen präsent sind und aktiv sein wollen, sind sie das. Und ich finde diese Aufgeschlossenheit großartig, weil tatsächlich alle Menschen ganz viel einbringen. Egal wie jung oder wie wenig Erfahrung sie in dem Feld haben, haben sie wiederum Stärken, die wir nicht kennen. Das finde ich ganz großartig hier. Ich finde unseren Drang nach Wissenstransfer ganz großartig. Ich finde unseren Drang, Dinge umzusetzen, wie wir, wenn du hier schaust, du siehst diesen Pizzabackofen, den konnten wir, das war immer ein Traum, dann haben wir geschaut, welche Fördermöglichkeiten gibt es und konnten den quasi als inklusives Projekt mit der Lebenshilfe umsetzen. Dieser Wissenstransfer, was Brandschutzmaßnahmen anging, weil wir haben oft gejammert und gesagt, ah, wir kommen an so Punkte, die wussten wir vorher nicht, wir hatten unsere Energien falsch eingeschätzt, wir hatten, obwohl wir ein paar Profis mit am Start hatten, es gab so viele neuralgische Punkte auch formal, wo wir gesagt haben, das ist sicher ein Punkt für viele Häuser, die daran scheitern. Dann haben wir einen bundesweiten Kongress aufgezogen, der hieß Bausatz und haben quasi die Abläufe dazu verstetigt. Die kann sich jetzt jeder Ort ziehen einfach. Ja, es ist, man kann viel Energie hier lassen, aber es lohnt sich. Und es ist immer so eine Nachhaltigkeit zu sehen, okay, die Nächsten können wieder was davon nehmen und sich selber ein Stück weit oder sich selber was bauen und was schaffen, was auch für eine Demokratie total wichtig ist. Wir haben hier stetigen basisdemokratischen Austausch und da gibt es natürlich so Wissenshierarchien. Wir haben auch eine Projektleitung, wir haben einen Vorstand, aber das sind keine festgesetzten Hierarchien, wo ein Mensch dasteht und sich denkt, ich kann mich hier nicht einbringen. Und das ist ganz großartig.
Das hört sich nach einem total einzigartigen Projekt an.
Ist es indeed, ja.
Ja, habe ich so auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also auch das, was du ansprichst mit den Hierarchien, so das so flach und kenne ich sonst nicht, ne? Oder was ich noch kurz zum Möhrer sagen wollte, zum Beispiel zu der offenen Textilwerkstatt auch. Ich war jetzt erst vorgestern auf einem Festival hier in Nürnberg, das Fight Back, und da hat auch ein Act gespielt, der jetzt ein neues Musikvideo hatte. Und die Masken, es waren so schöne Waschbärmasken, die in dem Video verwendet wurden, habe ich ein paar Wochen vorher gesehen, weil eine neue mietende Person die Möhrer zusammengenäht hat und ich so meinte, oh, Waschbären, süß, wofür sind die denn? Und dann hat sie davon erzählt und so sieht man es wieder und das ist einfach total super. Also ich liebe diesen Ort schon.
Du kannst hier auch herkommen und ein Projekt komplett durchziehen. Es gab einen Menschen, der wollte so Windanlagen bauen. So, und dann kann er irgendwie bei Elektro nachfragen, er kann bei Bau nachfragen, er kann bei Unternehmensberater nachfragen, bei Visualisierung, bei Digitalem. Er könnte noch hier seine Merch-T-Shirts drucken lassen. Du kannst wirklich das ganze Haus zusammenpacken für ein Projekt, weil alles da ist.
Und ihr habt vorher gemeint, das ist ein Kreativkollektiv, Künstlerkollektiv. Es ist ja schon eher auf einer Metaebene zu verstehen. Hast du gleich gewusst, was dich erwartet?
Nee, also auch nicht, wie vollumfänglich es hier ist. Ich konnte davor schon ein bisschen reinschnuppern, immer mal wieder in Bereiche. Aber was es hier alles gibt, wie vielseitig das ist, wie breit gefächert, das habe ich eigentlich erst so richtig gecheckt, als ich dann schon hier auch als Buchhaltungsmensch war. Und dann mal wirklich alle kennengelernt habe. So. Und das ist auch nicht so leicht zu fassen. Also als ich begonnen habe und zum Beispiel bei meiner ehemaligen Arbeitsstelle, da wussten auch viele, die kannten den Namen, aber da haben viele Menschen dann immer so gemeint, so, ja, was ist das eigentlich? Ne? Ist da Kunst nur oder wohnen da Leute oder was auch immer? Also viele konnten das gar nicht so fassen, was hier alles passiert. Und ist auch interessant, weil klar, das Soziokultur ist, finde ich, schon ein Schlagwort, das man benutzen kann für das, was hier passiert. Das ist schon ein Umbrella-Term in gewissermaßen, aber es erklärt trotzdem noch nicht sehr genau, was hier ist.
Ja, es gibt Menschen, die hier auch tatsächlich ihre Existenz beschreiten, als Schreinerinnen, als Druckerinnen, die hier wirklich arbeiten. Das ist ihr Arbeitsplatz.
Genau, also tatsächlich gehe ich in wenigen Stunden auch rüber zu Supercoola und lasse dort T-Shirts drucken für nochmal eine andere Arbeitsstelle von mir. Wir sind ein Theater und haben da schöne Team-Shirts in Auftrag gegeben. Und genau, die leben davon, Supercoola natürlich. Und deswegen soll das soziokulturelles Zentrum alleine beschreibt es eben auch noch nicht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch so viel aufzählen, was hier passiert, weil es gibt keinen Term, den man dafür einfach benutzen kann, keinen PR-Term.
Das ist ja auch das Einzigartige am Heizhaus, dass alles möglich ist.
Ja, es gibt sonst so Coworking Spaces. Es gibt Häuser, die sind vielleicht, oder die sind eher zugespitzt. Dann gibt es Atelierhäuser, wie früher auf AEG drüben. Oder es gibt halt Schreinereien. So. Unser Haus umfasst sehr viele Gewerke, sehr viele Ideen, sehr viele verschiedene Formen von Arbeit, kreativ sein. Eigentlich ist es auch wünschenswert. Genau dieser Satz, wie wollen wir leben, wie wollen wir auch arbeiten. Arbeit ist ein großer Teil von unserem Leben, das wissen wir alle. Und wie man das nochmal umbrechen kann oder transformieren kann in eine andere Arbeitsform, ist, glaube ich, für die ganze Gesellschaft interessant.
Ist Heizhaus denn für dich der Inbegriff von dem Freiraum?
Ist es in der jetzigen Realität? Natürlich, wenn ich mir gesellschaftlich andere Zustände wünsche, gibt es noch viel, viel mehr zu wünschen. Ja. In der jetzigen Realität ist es das ja.
Ja, also in meiner Utopie von einem Freiraum müssten wir auch keine Miete an Gerch zahlen, sagen wir es mal so. Also da hätten wir noch weniger wirtschaftliche Zwänge, die wir jetzt natürlich haben mit den Mieten und sowas. Wie du sagst, unter den gegebenen Bedingungen ist es schon ein Inbegriff für mich auf jeden Fall auch.
Geld ist auf jeden Fall immer ein Faktor. Wir haben hier im Haus auch Menschen, die gut verdienen. Wir haben Menschen, die sehr prekär sind. Das ist auch ein inneres Gefälle, ja, was wir uns immer wieder anschauen müssen.
Genau, also das halt, Geld ist halt, also ich bin ja kein Freund des Kapitalismus und das merkt man hier natürlich auch immer. Du hast hier die Zwänge und ja, wir versuchen möglichst solidarisch zu sein, glaube ich. Es wird auch immer wieder darüber verhandelt, aber ja, einen richtigen Freiraum wäre, glaube ich, nur ohne Kapitalismus umzusetzen, aber man muss ja auch ein bisschen realistisch sein und das Beste daraus machen, wo man lebt.
Das ist auch interessant zu hören, dass wir eigentlich keine Förderung hatten. Also seit 2016 nicht. Wir konnten auch von den großen Fördermaßnahmen während Corona, von der Livecom zum Beispiel, nicht profitieren, weil wir nicht als Veranstaltungsort existent waren. So. Das heißt, das Haus ist auch monetär komplett alleine aufgestellt gewesen. Bis vor 2 Jahren, als wir eine kleine Förderung von der Stadt Nürnberg bekommen haben, eben wegen Dach und Fach, was natürlich diese ganzen Baulücken überhaupt nicht schließt. Das sind riesige Finanzlöcher quasi. Ja, aber es ist das Einzige. Und das ist auch nochmal interessant zu hören, weil es gibt auch soziale Orte oder Freiräume in Nürnberg, die ganz anders aufgestellt sind, was Förderungen angeht. Und das Heizhaus ist da komplett rausgefallen. Das wissen, glaube ich, ziemlich wenig Menschen.
Ja, schon. Das stimmt. Das ist auch wirklich erwähnenswert, finde ich. Weil diese Förderung, die ist eben für einen Gebäudeunterhalt, weil sowas ist natürlich schon nochmal auf einem ganz anderen Level teuer, als es jetzt Getränke sind oder mal eine PA oder so. Und die meisten anderen Sachen, mit denen ich bislang kulturell zu tun hatte, was schon ein paar sind, die kriegen natürlich alle Förderungen und könnten auch ohne nicht existieren. Und da sind wir schon, ja, ganz schön im Rumkrebs natürlich, ne?
Als ich angefangen hatte, 2018, hatten wir noch keine Mülleimer. Konnten wir nicht beantragen. Wir hatten unten keine Waschbecken. Wir hatten eigentlich 2 Mikros. Wir hatten eine alte PA, die dann ein Kollege zusammengeschraubt hat. Die läuft übrigens immer noch. Also wir agieren von dem Material her, was wir haben, wirklich mit nichts. Und haben mit diesem Nichts ziemlich viel umgesetzt. Wo ich immer noch irgendwie so ein Lächeln im Gesicht habe, dass wir das hinbekommen. Mittlerweile haben wir Mülltonnen und wir müssen den Müll nicht mehr nach Hause schleppen. Das ist zum Beispiel schon mal toll.
Ja, also die Mülltonnen sind schon sehr wichtig, finde ich. Ich feiere es auch teils ein bisschen, weil es schon sehr, sag ich mal, Recycling und Upcycling gewissermaßen ist. Also wenn man mal schaut, dass hier alles so alte Sachen sind, die dann umgenutzt werden zu guten Teilen und viel gebaut wird, worüber ich auch ganz happy bin, weil ich habe zwei linke Pfoten und kann nicht so viel Sachen bauen, aber gibt ja hier viele verschiedene Menschen.
Das vielleicht und auch so als Ermutigung, dass man nicht immer ein krasses Material braucht, um was umzusetzen. Genau. Es geht auch, wie wir aus dem eigenen Leib erfahren haben, mit nichts.
Genau, hier mal ein übrig gebliebenes Mischpult und hier mal umgebaute Sachen und das ist schon cool, finde ich. Und deswegen mag ich das auch sehr gerne, aber natürlich ist die Notwendigkeit schon auch immer ein gewisser Druck, ne? Klar.
Habt ihr noch Lieblingsgeschichten aus dem Heizhaus?
Oh, ganz viele.
Hast du wahrscheinlich noch ein paar
Im
mehr als ich.
Im ersten Corona-Jahr haben wir angefangen mit Kunstrasen, weil wir einen sozialen Ort schaffen wollten. Natürlich krass auch mit den hygienischen Auflagen, da waren wir auch intern, hausintern sehr streng. Aber um wieder ein bisschen Kulturtreffpunkte zu kreieren. Und da hat sich aus dem Nichts eine Veranstalterin-Team hat sich da formiert. Und da kam ein Nachbar, ein junger Hip-Hopper, der hatte auf seinem ganzen Unterarm den Quelleturm tätowiert. Das werde ich nie vergessen. Großartig. Und hat gemeint, er will mitmachen. Dann war die ganze Familie dabei. Wir hatten dann im ersten Jahr ein Team von 20 Menschen, die ehrenamtlich diesen Kunstrasen mit umgesetzt haben. Ja, das war so schön, wie plötzlich Menschen, die nach Nürnberg gezogen sind, just in dem Corona-Jahr, Menschen aus der Nachbarschaft sich da verortet haben. Das war ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, für mich, boah, ich kann schwer sagen, also wenn ich aus dem Nähkästchen in der Hinsicht plaudern darf, ich finde es sehr schön, weil meine Eltern haben früher bei der Quelle gearbeitet hier, die haben sich da auch kennengelernt, also ging so unsere Familienstory quasi los. Und für mich war die Quelle deswegen auch immer so dieses große, alte, kapitalistische Ding, so noch aus der Bonner Republik, was auch immer. Dieser Versandkatalog, also schon auch so ein bisschen so ein Inbegriff von Spießigkeit, so. Und dann hast du hier so das Kunstrasen, wo Menschen was Neues machen, was Schönes machen, sich begegnen. Und das ist so, also für mich ist so ein Freiraum hier quasi das Gegenteil auch von so einem kapitalistischen Konsumtempel, der es früher mal war. Und das hat mir schon, das hat mich einfach total gefreut.
Wir hatten so ein Outdoor-Visual-Art-Projekt, das hieß Kammerflimmern. Und wir haben mit zwei großen Beamern vom ersten Stock her die Quelle bespielt vis-à-vis. Und ein Visual-Art-Künstler hat die letzte Quelle-Kampagne dafür nehmen können. Und das war quasi eine Marching-Band von damaligen Quelle-Mitarbeiterinnen. Alle mit Blasinstrumenten und in Kostümen. Und wir haben dazu eine echte Marching-Band quasi kreiert, die dann lief mit diesen großen Visuals von dieser Quelle Marching Band. Diese Werbekampagne ist nie rausgegangen, weil da die Pleite eigentlich schon stand. Und da waren auch viele damalige Quelle-Mitarbeiterinnen, jetzt noch Nachbarinnen da und fand es so schön, dass nochmal so ein Blick auf sie geworfen wurde. Weil abgesehen vom kapitalistischen Tempel, wie du meintest, war das hier auch eine eigene Hut. Wir haben Leute, die kommen und sagen, Mensch, ich habe hier Fahrradfahren gelernt als Kind. Wie schaut es denn jetzt hier aus und so, lass mal gucken. Das waren mit AEG und mit Quelle, die dann da niedergegangen sind, auch große ja, Arbeitsplätze und nachbarschaftliche Gemeinschaften, die zerhauen worden sind. Und das fand ich sehr rührend damals bei Kammerflimmern, die wieder erzählen zu hören oder miteinander zu sehen. Das war sehr schön.
Spannend, ja. Das ist ein Aspekt, den ich dann gar nicht so kenne, ja. Das ist schön, ja.
Und dieses Haus ist jetzt nicht nur für die Vereinsmitglieder und für die Leute, die hier wirken, sondern das soll ja wirklich für alle offen sein. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr das, dass Leute von außen hierher kommen können?
Ein paar Sachen sind schon gefallen. Wir wünschen uns natürlich noch immer mehr. Wir haben auch schon angesprochen, dass wir immer in Aktion sind, den Ort zu halten. Ich glaube, wir könnten noch viel weiter sein, was die Offenheit angeht. Aber wir haben auch schon viel erreicht. Und wir haben am Montag ist das Haus relativ offen. Da gibt es die offene Keramikwerkstatt, es gibt die offene Textilwerkstatt, es gibt das Repair Café. Menschen können kommen mit kaputten Dingen. Menschen können kommen und wollen sich was nähen. Menschen können sich am Wochenmarkt umschauen. Und es sind auch alle vom Haus immer ansprechbar zu fragen. Und wir sind auch sehr, wie Fan schon meinte, sehr niederschwellig, was Veranstaltungen angeht. Wir haben jetzt hier viele autarke Reihen auch schon drin. Die Barmänner, das ist eine schwule Gruppierung, die einmal im Monat so ein Socializing machen. Wir haben Konrad Festival, das ist ein DIY Gitarrengruppe, die eigentlich ein festes Festival am Land machen. Die veranstalten jetzt hier. Wir haben den Chor Stimmgewitter, die jeden Dienstag hier proben. Wir haben ein offenes Tischtennis, einen offenen Tischtennisabend, aktuell auch Dienstagabend. Also wir wollen noch viel mehr nach außen tragen. Wir müssen schauen, wie unsere Kapazitäten liegen, aber wir sind da immer aufgeschlossen.
Genau. Ja, das nach außen wirken. Also wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch den Tag der offenen Tore. Das war auch sehr schön. Da kamen auch viele Menschen aus der Nachbarschaft, weil natürlich die Wahrnehmung, also montags, glaube ich, sind wir relativ präsent. Aber wenn du halt Donnerstagabends vorbeikommst, dann ist nicht zwingend gerade was los oder was offen. Ne? Von daher ist natürlich schon auch eine Aufgabe, immer wieder zu kommunizieren, hey, wir sind offen, kommt her. Aber ich glaube, dafür sind gerade solche Events gut, wie auch am 2.6. zum Beispiel, dass eben gerade die Leute, die hier wohnen, auch gut mitbekommen.
Vor der Haupttür neben dem Turm gibt es auch einen kleinen Geschenkeschrank. Der wird mittlerweile sehr liebevoll auch betreut von NachbarInnen. Aber die Kids kommen auch gern vorbei.
Ja.
Wir hatten während Corona auch so eine Corona-Disco in einer kleinen Telefonhäuschen.
Stimmt, die steht hier immer noch, ne?
Das steht immer noch, ja. Also wir versuchen möglichst viel nach außen zu bauen und die Leute einzuladen.
Ja, der Schenkschrank ist auch super, wollte ich noch sagen. Habe ich schon ein paar Outfits rausgezogen und auch ein paar hingelegt und meine Tassen, das ist gut.
In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich auf der Webseite des Quellkollektivs gelesen, dass ihr eine Plattform seid für soziale und künstlerische Experimente. Und ich dachte mir so, wie kann man so einen hohen Anspruch in die Tat umsetzen? Aber ihr macht ja genau das. Also es ist ja so wahnsinnig viel geboten und so unfassbar viel los, dass ja genau das als Experiment eigentlich gelten kann. Oder wie würdet ihr das beschreiben?
Das ist immer abhängig von den Menschen, die aktiv sind. Die Menschen, die Ideen einbringen, die Menschen, die Kooperationsvorschläge haben und die dann auch vor Ort sind, um das umzusetzen. Und dadurch, dass wir so viele hier sind mit unterschiedlichsten Ideen, ist das einfach möglich.
Ja, also es ist auch immer wieder überraschend. Wie gesagt, ich mache ja die Buchhaltung und dann sammle ich natürlich auch immer so die Spendentöpfe ein und so. Und dann denke ich mir manchmal so, oh, war schon wieder was los? Da war die Synth-Jam-Session am Abend oder
Jazzcafé.
Genau, die Malgruppe und was auch immer. Das finde ich schon immer ganz krass. Es braucht natürlich schon viel Eigenverantwortung auch von den Gruppen, weil wir sind ja kein Dienstleister oder so, nicht wie ein kommerzieller Laden, der halt sagt, okay, bring das Konzept hier, wir setzen es für dich um, sondern natürlich muss das eigenverantwortlich auch gemacht werden. Wir unterstützen dann mit Know-how und mit Erfahrung oder auch mit Händen und Füßen. Aber genau, es hängt wirklich sehr, wie Walle schon gesagt hat, davon ab, wer was reinbringt, wer den reinbringt. Und davon lebt das Haus, also gerne immer auch nachkommen, wenn es Leute interessiert.
Ich bin so beeindruckt, was das hier für ein wahnsinnig lebendiger und schöner Ort ist. Aber ihr steht aktuell vor einer ganz großen Herausforderung. Was ist es denn?
Wir sind nicht BesitzerInnen vom Heizhaus. Aktuelle Besitzer sind Gerch. Das ist
eine Investmentgruppe
aus Düsseldorf.
Genau.
Die wollten die Quelle auch entwickeln, sind insolvent gegangen, wie viele große Baulöwen, sage ich jetzt mal. Und wir sind jetzt Insolventmasse. Und Gerch hat angekündigt, dass das Haus verkauft wird. Und seither sind wir am Rotieren. Wir hatten schon vor 4-5 Jahren mal das bei dem vorherigen Besitzer Sonasiera eingebracht, weil es uns klar war, wenn wir so viel Energie und Arbeit hier reinstecken, sollten wir Besitzerinnen vom Heizhaus sein. Und schauen wir, siehe P31, werden wir irgendwann vor die Tür gesetzt. Das könnte uns passieren. Damals hieß es noch nein. Jetzt ist es so, dass es fast zu schnell kommt. Also ja, wir versuchen es als Chance zu sehen. Wir haben seit Januar einen neuen AK, der lautet Heizi AK, Heizi bleibt, und stecken da sehr viel Arbeit rein, treffen uns alle 2 Wochen und sind auch innerhalb dieser Zeiten beschäftigt mit unseren To-Do-Agendas. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen eine Hausklausur, um uns da auch ein grundsätzliches Votum abzuholen. Und das Votum hieß, Heizhaus bleibt.
Ja, das war schon überwältigend in die Richtung.
Also es gab die Option, wir machen jetzt einfach nichts. Wir haben offiziellen Mietvertrag bis 2036. Wir halten die Füße still und setzen es aus, auch mit neuen Besitzer, Besitzerinnen, und gehen dann. Wir schauen uns nach neuen Räumlichkeiten um, oder wir versuchen das Haus zu halten. Und das Haus ist einfach von der Lage her großartig. Mal schauen, wie sich der Stadtteil entwickelt. Um uns herum wird jetzt gebaut wie verrückt. Also auch der Stadt. Garten hier soll auch eine Baustelle werden. Du siehst die große Baustelle an der linken Achse. Da wurden die Sozialbauten aus der Quelle herausgelöst. Und das heißt, das wird, sehen wir übrigens nicht als sehr sinnvoll an. Also es wird ein einziger Bau nur für Sozialwohnungen geben. Warum auch immer das nicht in der Quelle integriert werden kann, ne? So, so ein bisschen so raus, weg, husch, husch.
Ja, wahrscheinlich wollen sie das hipper haben oder so drüben, ich weiß nicht.
Keine Ahnung, dann irgendwie drüben gibt es zwei große Durchbrüche, dann zur Fürtherstraße. Die Menschen, die im Karree wohnen, sind auch von dieser Baustelle endlos lang traktiert. Ein paar Teile ruhen, ein paar werden von anderen Bauträgern jetzt weitergetragen oder weiter umgesetzt. Ja, und wir würden sehr gern die Punkte, die wir jetzt abarbeiten müssen, das sind viele, ein bisschen mehr in Ruhe abarbeiten können, weil leider sehr viel liegen bleibt, was fürs Haus wichtig ist, sei es jetzt kulturelle Geschichten, sei es Arbeit nach innen, sei es Stadtteilarbeit etc. Aber wir haben Zeitdruck.
Genau. Also eine Schwierigkeit ist, dass wir doch noch relativ viele Unklarheiten haben. Also zum Beispiel, dass direkt unser Träger, also der Gerch, ist nochmal aufgeteilt in verschiedene Untergruppen quasi. Und wir wissen nicht wirklich, ob die insolvent geht und wir damit zwangsversteigert werden können oder ob das nicht passiert. Das wissen wir aber nicht genau. Und auch wie schnell die auf den Kauf drängen, wir wissen es auch nicht so genau. Und dadurch müssen wir uns halt auf jeden Fall, sag ich mal, Know-how anschaffen und ausloten, was wir machen können. Aber die Situation ist oft ein bisschen unklar, wie krass der Zeitdruck ist. Auf jeden Fall ist er da so, wir können es nicht einfach nur zurücklehnen, auf keinen Fall. Das wäre, finde ich, also auf jeden Fall der falsche Weg und hat er das Haus auch so votiert. Von daher, dieser Mietvertrag bis 2036 klingt entspannt, aber muss es nicht sein, ne? Und ja, dahingehend bindet das natürlich momentan viele unserer Kräfte, das Recherchieren, was für Möglichkeiten haben wir.
Und jetzt sind wir dabei, ganz viele Fühler auszustrecken Richtung Stadtverwaltung. Wir hoffen, dass wir in Verhandlungen unterstützt werden von der Stadt Nürnberg. Da haben wir auch schon Signale bekommen, dass es so ist. Wir hoffen, dass wir unterstützt werden, was Baugutachten angeht. Wir suchen dringend Menschen, Expertinnen, die uns dabei unterstützen könnten. Wir suchen Menschen aus dem Elektrobereich, wir suchen Menschen aus der Architektur. Und zudem hatten wir viele Gespräche mit diversen Stiftungen. Wir hatten Gespräche mit anderen Häusern an anderen Orten, die sich quasi auch rausgekauft haben. Und wir hatten ein sehr interessantes Gespräch mit Miethaus-Syndikat, was wir auch sehr interessant finden, weil wir von unserem Konzept stimmig dann wieder in ein großes Netzwerk eingebettet wären. Aber wir müssen noch sehr viel Formales klären.
Ja, nee, das würde gut zu unserer Philosophie passen, denke ich. Aber genau, wir haben uns viel umgehört, wie andere Häuser das gemacht haben. Das lässt sich selten eins zu eins übertragen oder nie, würde ich mal sagen, weil die Situation natürlich immer anders war. Aber es war für uns auf jeden Fall sehr interessant und lehrreich und finde ich auch mutmachend, mit anderen Häusern zu reden. Also dieses, hey, es geht. Und die Leute haben uns auch häufig mit Mut gemacht, so mit, hey, ihr seid ja schon lange da, ihr kennt das Haus, ihr seid schon kollektiv, so ihr seid eigentlich gut aufgestellt. Und das fand ich sehr optimistisch, ja.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass ihr das Haus oder das Heizhaus jetzt selbst kaufen wollt?
Es ist eine Option, es ist eine Option. Also das wollen wir mal noch nicht ganz so sagen, aber es ist unser Ziel, hier lange drin zu bleiben und das Kaufen ist auf jeden Fall eine Option. Wie wir das dann machen genau, ob eben mit Stiftungsunterstützung oder eben das Mietshaus-Syndikat oder es wären auch so eine Mischform, ist auf jeden Fall denkbar und wäre vielleicht auch sehr erstrebenswert, denke ich. Also ein bisschen Stiftung, ein bisschen Mietshaus-Syndikat, ein bisschen Direktkredite auch, das wäre auch immer eine Option. Und das wäre schon langfristig ein Ziel, genau. Wir haben uns jetzt schon mal so ein Stimmungsbild aus dem Haus geholt bei der Klausur und wie wir konkret vorgehen, werden wir dann noch sehen.
Das klingt jetzt auch ein bisschen vielleicht größenwahnsinnig, so haben wir das am Anfang auch gedacht, aber diese Verstetigung wäre so wichtig. Beim Mietshaus-Syndikat ist zum Beispiel so, die lösen ja Häuser aus der Immobilienblase oder aus der Spekulation raus und verstetigen das. Das heißt, sollten wir darauf setzen, oder sollten wir nicht draufsetzen und wir kaufen es quasi mit durch reiche Menschen, die wir angehen und die unsere Förderer wären zum Beispiel. Und irgendwann ist das Haus sehr viel wert. Und dann sagt der Verein, oh, lass uns doch verkaufen. Wir haben jetzt anderes vor, die Menschen, die hier aktiv sind. Dann machen wir uns einen schönen Lenz oder so. Mhm. Das Miethaussyndikat bewahrt das davor, weil du kannst dann innerhalb von diesem Komplex das Haus nicht mehr veräußern. Das ist für jede nächste Generation einfach verstetigt und das ist sehr, sehr attraktiv.
Ja, und das ist ja auch was Wichtiges, finde ich, das Haus eben gerade anderen Generationen zu erhalten. Weil wie gesagt, wenn wir von 2036 sprechen, dann ist es natürlich lange her. Dann denke ich auch, dann bin ich auch langsam Ende 40. Das hört sich schon krass an. Ist erstmal beruhigend, aber es geht ja auch darum, natürlich so einen Ort für Menschen, die nachkommen, so zu erhalten. Und da ist das, finde ich, wahnsinnig attraktiv hier in diesem Platz und mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und da ist die Verstetigung wichtig, aber natürlich müssen wir dann auch noch das langfristig planen. Also wir haben da natürlich auch ein langfristiges Commitment. Deswegen, ja.
Wir müssen Baumaßnahmen einschätzen. Es war gut, von ein paar Häusern zu hören, denkt in nicht so großen Schritten. Denkt in 4-5-Jahres-Schritten. Weil wenn du dir das Haus anschaust und alles denkst, dann wirst du erstmal ohnmächtig und sagst, das schaffst du niemals. Aber ne, immer die Prioritäten sehen, das Nächste. Dann ist es machbar, wie das oft so ist, einen Schritt vor den anderen. Gerade haben wir viele Schritte vor den anderen, müssen die auch sehr schnell laufen. Wir hoffen, wir stolpern nicht zu sehr.
Ja.
Und wir hoffen auf Unterstützung, was ja wirklich toll wäre. Vielleicht hört es wer da draußen beim Podcast. Expertinnen, Meinungen und Expertinnen Hilfe wäre sehr, sehr willkommen. Und vielleicht wirst du noch mal kurz Direktkredite erklären, was das hieße.
Ah ja, genau. Also Direktkredite, das haben verschiedene andere Häuser auch versucht zum Beispiel. Manche waren auch erfolgreich darin. Das heißt, dass Menschen Geld geben, das sie gerade irgendwie übrig haben. Das kann komplett rangieren in der Höhe. Und das Geld geben sie dann eben zum Beispiel nicht in der Bank, sondern erstmal uns. Und je nach Höhe kann das auch so sein oder ist es auch so gemacht, dass die Menschen ein bisschen Zinsen dafür bekommen von uns. Und wenn sie das Geld dringend wieder brauchen, können sie es auch wieder rausziehen. Das ist auch so eine Sache. Das kann man alles in Verträgen regeln, wie verbindlich das dann quasi ist. Aber es ist eben Geld, mit dem wir erstmal auch agieren können oder das wir auch erstmal als Sicherheit haben zum Beispiel. Und genau, das ist eigentlich ein guter Weg, wenn du ein bisschen Erspartes hast und du denkst, ich brauch's jetzt nicht in 2 Jahren dringend wieder. Kannst du auch gute Projekte damit unterstützen, statt es halt in einen blöden Fonds zu geben.
Wenn es jetzt alles nicht klappen sollte, was würde das denn für Nürnberg bedeuten, wenn das Heizhaus nicht mehr existieren kann, wenn wir das nicht schaffen, das Heizhaus zu erhalten?
So denken wir nicht, sonst wären wir nicht hier. Ja, und wir sind verrückt, wir sind träumerisch, wir sind visionär. Und wir müssen einen Aktionismus und einen Optimismus halten, sonst wären wir längst nicht mehr hier. Deswegen denke ich da nicht dran.
Also ich musste jetzt auch erstmal drüber nachdenken, weil ich mir dachte, puh, das habe ich jetzt gar nicht durchgespielt, das Szenario, ne? Naja, de facto würde die Stadt halt auch wieder viele Menschen verlieren, denke ich mal, weil, also klar, natürlich würden wir erstmal Orte suchen müssen hier, ne? Alles, was jetzt hier drin ist, müsste sich ja was Neues suchen, aber auch da wäre die Frage, gibt es das Neue? Und das ist natürlich schon die Frage auch, ob man dann nach dem x-ten Rückschlag immer noch Lust auf Nürnberg hat, also... keine Ahnung, wie gesagt, ich spiele ja oft irgendwo und dann in Hamburg oder Leipzig oder sowas ist natürlich teilweise einfach leichter, solche Orte durchzuziehen, ne? Oder Halle ist momentan ja auch so eine Boomtown. Und ja, in Nürnberg ist es immer so ein Kampf. So Leute, die hier Subkultur machen oder Soziokultur, die müssen schon wirklich Bock drauf haben, weil es wird ja nicht einfach vor die Nase gelegt. Ist jetzt in Leipzig auch nicht so, aber es ist hier schon nochmal schwerer. Und ja, wenn du dann als Band zum Beispiel wieder dastehst und dir denkst, ach, wir haben mal wieder keinen Proberaum, unsere Konzerte zu spielen. Ich weiß nicht, das finde ich immer so schade, dass das in Nürnberg so passiert, weil es gäbe immer so viel Potenzial für tolle Sachen. Es hätte bei der Quelle drüben so viel Potenzial dafür gegeben. Und das wird häufig einfach immer, oder häufig eigentlich fast schon chronisch, ein bisschen, ja, nochmal schwerer gemacht als an anderen Orten. Und also für die Stadt wäre es ein großer Verlust, würde ich sagen.
Das zu sehen, dass wir soziale Orte brauchen, abseits von Wohnen, Einkaufen, Arbeit. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und der Mensch will sich auch oder sollte sich kreativ ausdrücken können. Der Mensch sollte in Austausch kommen können. Und so wie unsere Gesellschaft gerade verhärtet oder immer kämpferischer wird und die einzelnen Menschen für sich so fighten müssen, ist es umso wichtiger, solche Orte halten zu können, um wieder eine Gemeinsamkeit zu schaffen, um Verständnis füreinander zu schaffen und um in Austausch zu kommen und auch, ich liebe dieses Wort Wirkmächtigkeit, dass man dem Leben oder dem, dass man sieht, dass man nicht ausgeliefert ist. Das ist wichtig.
Ja, und das, weil du es gerade ansprichst, eine liebe Kollegin von uns hat den Begriff dritter Ort hier mal reingebracht in der Diskussion. Aber das bezeichnet einen sozialen Ort, an dem du einfach sein kannst, an dem du Menschen kennenlernst, an dem du dich austauschen kannst, an dem du nichts machen musst, vor allem nicht konsumieren musst oder sowas, an dem du aber auch Ideen umsetzen kannst. Und sowas ist das Heizhaus, finde ich, auf jeden Fall. Und das kenne ich in der Qualität auch von wenigen anderen, weil, wie gesagt, andere Orte, die auch so ein Community-Building natürlich haben, wie eben das PR31 oder auch der Musikverein oder was auch immer, die haben trotzdem häufig punktueller offen. Also wenn eine Veranstaltung ist, haben sie offen, aber ansonsten eher nicht so. Und hier kannst du halt auch einfach viel sein, dich viel betätigen, deine Zeit auch verbringen. Und damit ist halt sozialer Ort, finde ich, auch was sehr Wichtiges, was es so jetzt nicht so oft gibt, was es gerade vielleicht auch hier in einem Stadtteil nicht so oft gibt. Und was in dieser offenen Art und als Freiraum auch einfach sehr selten ist, habe ich den Eindruck.
Wir hatten in den letzten Tagen der Quelle auch das Institut für angewandte Heterotopie gegründet. Da gab es die Zeitachse nach vorne zu gucken und die Quelle wäre noch da gewesen. Da gab es von Grit Koalik eine großartige Visualisierung auch. Eigentlich so ein Wimmelbild, was alles in der Quelle hätte sein können. Es gibt dieses Wimmelbild jetzt auch schon fürs Heizhaus. Und Heterotopie ist auch sowas wie der dritte Ort. Das heißt nicht Utopie. Also Utopie ist ja eher so, man denkt sich was und es wird nicht realisiert. Heterotopie heißt einfach, dass ein anderer Ort jederzeit switchen kann, je nach Entscheidung und je nach Aktivität der Menschen. Und auch je nach, welche Wege werden ihnen freigebaut oder freigeschaffen. Dann kann ein Ort, der vielleicht sehr kalt ist und sehr neoliberal und schulterstämmig, ellbogig, kann sich sehr schnell verändern in was Schönes, Gemeinschaftliches, Heterotopisches.
Was wäre denn deine persönliche Heterotopie für das Heizhaus?
Die ist schon da. Also die Heterotopie ist schon das Heizhaus. So. Wir müssen uns jetzt einfach nur verstetigen können. Das ist mein großer Wunsch. Da hoffe ich auf Hilfe und Unterstützung. Wenn es soweit ist und wenn wir diesen Weg gehen, wird ganz Nürnberg auch davon hören. Also ich bin da optimistisch. Ich glaube, wir haben guten Wind im Rücken.
Das denke ich auch, wenn wir bleiben können, dann auf jeden Fall. Dann können wir das, was wir jetzt schon machen, noch mehr entwickeln. Und die Kontakte sind häufig schon da. Es kann auch noch mehr geknüpft werden. Aber das passiert auch. Wie gesagt, wenn es einen Ort in der Stadt gibt, dann wird er auch genutzt und zieht auch Leute an.
Die Heterotopie hier ist auch noch für mich wichtig. Es sind hier viele Flinters aktiv. Es gibt, wie gesagt, einen guten Generationsübergriff. Also ich glaube, ich bin jetzt hier fast so die Oma, aber ich merke das nie. Und ich glaube auch, dass junge Menschen nicht merken, dass sie vielleicht die Youngsters sind. Ich würde mir wünschen, dass wir noch ein bisschen diverser aufgestellt sind, was Menschen mit Migrationshintergrund angeht. Da wünsche ich mir mehr Menschen im Haus oder auch inklusiver. Da müssen wir noch ein bisschen schauen, was unsere baulichen Maßnahmen angeht. Leider ist das auch damals natürlich nicht mitbedacht worden.
Ja, Barrierefreiheit wurde da echt nicht bedacht, nee.
Aber sonst achten wir sehr, sehr auch auf den gemeinsamen Umgang und die Wertschätzung. Und ich finde, da können wir auch noch mehr Role Model werden.
Nach all dem, was ihr erzählt habt, finde ich, dass ihr schon ein fantastisches Role Model seid für andere Einrichtungen, für andere Initiativen. Ich finde auch diesen Begriff des dritten Ortes so schön, weil das auch die Stadtbibliothek für sich claimt und da auch einfach als dritter Ort gelten will, dass man auch dorthin kommen kann und einfach sein kann. Was möchtet ihr denn den Menschen noch mitgeben jetzt am Schluss des Gesprächs?
Mir war es wichtig, traut euch in solche Strukturen reinzugehen. Ich weiß, dass es, wenn man alleine reingeht, manchmal ein bisschen schwierig sein könnte. Vielleicht wisst ihr Menschen, die schon in solchen Orten sind und lasst Brücken bauen. Wenn nicht, seid mutig und kommt. Kommt zu uns, kommt ins Edel Extra, kommt in den Musikverein, in die Desi, kommt an Orte, wo ihr aktiv sein könnt. Ihr lernt so viel, ihr habt so viel Spaß. Es macht sehr glücklich. Traut euch rauszugehen aus euren sozialisierten Strukturen und ja, werdet Aktivistinnen. Es lohnt sich.
Und davon, also wirklich, da kann ich Wally nur zustimmen, davon lebt eine Stadt. Aber jetzt zum Beispiel, ich war beim Fight Back, ich war gestern beim Bunkersyndikat in der Kantine, im Musikverein und alles solche Sachen überleben nur dadurch, dass Menschen sich engagieren und das machen, worauf sie Bock haben. alles davon verbindet. Also ich habe bei beiden Veranstaltungen jeweils auch Leute aus dem Heizhaus getroffen und es gibt immer so Connections und das macht die Stadt lebenswert. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wo zu leben, wo es sowas nicht gibt. Also keine Ahnung, was soll ich denn da machen? Irgendwie Netflix schauen? Also I don't know. Macht, worauf ihr Bock habt und organisiert euch.
Und ich will nochmal verweisen, ich liebe das Heizhaus über die Maßen, aber ich liebe auch die Szene in Nürnberg. Es gibt so viele großartige Initiativen und Orte. Wir planen übrigens am 27. Juni im Heizhaus eine Veranstaltung zu Freiräumen. Und da werden auch Menschen eingeladen, die auch gerade strugglen. Radio Z hat Probleme. Ja. Das wird in Nürnberg immer gar nicht so gesehen, dieses Radio Z. Aber das ist das älteste freie Radio in Bayern. Sind unglaublich vernetzt, haben unglaublich viel Wissen und sind ein wichtiger, wichtiger, auch basisdemokratischer Ort. Dann das P31, dann Kristallwagenpalast, die einen neuen Ort suchen. Und da ist es jetzt auch wichtig, so die Kräfte zu bündeln und ja, und natürlich das Heizhaus wird auch sprechen. Aber immer den Fingerzeig aufeinander und sich gegenseitig zu supporten.
Ich hatte das Gefühl, dieses Gespräch war eine reine Liebeserklärung an das Heizhaus und an die Nürnberger Subkultur. Vielen Dank für diesen wunderschönen Einblick in eure Arbeit, in euer Schaffen.
Sonntag, 2. Juni, ab 13 Uhr vor den Rolltoren. 10 Jahre Quellkollektivfest, kommt vorbei.
Genau, da kann man schön reinspitzen. Ob man da mitmacht, kann man ja dann sehen, aber das Spitzen ist der erste Schritt.
Danke euch.
Ja, danke. Vielen lieben Dank, Hanna, an dich.
Ja. Danke, war sehr schön.